Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wird es darum gehen, dass ich euch ein paar aktuelle News mitgeben möchte, die gerade in der Immobilienwelt so passiert sind. Ich werde euch ein paar Infos zukommen lassen zu den aktuellen Themen, was das Thema Erbschaftssteuer betrifft. Da wird es ein paar Neuerungen geben, die ich euch gerne mitteilen möchte. Dann gibt es Neuerungen bei den KfW-Programmen für energieeffizientes Bauen. Da hat sich einiges getan in den letzten Monaten. Und dann gibt es noch einen aktuellen Zinsausblick. Also das heißt, ich möchte euch ein paar Infos dazu geben, wie sich der Zins in den letzten Wochen entwickelt hat und was unsere persönliche Einschätzung dazu ist, wo sich der Zins in den nächsten Wochen hin entwickeln wird. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und dann geht's direkt los. Wir haben ein aktuelles BFH-Schreiben bekommen vom 18. Januar 2024, in dem ein Urteil gefällt worden ist. Und ich möchte euch kurz in dieser Folge zusammenfassen, worum es dabei ging. Und zwar gab es einen Streitfall, in dem es darum ging, dass es eine Erbengemeinschaft gab, die aus insgesamt 3 Erben bestanden hat. Das ist etwas, was häufiger vorkommt, als man denkt, denn es wird ziemlich oft in Deutschland Immobilienvermögen vererbt. Und dann ist ja häufig die Frage, was machen wir denn jetzt mit den Immobilien? Behalten wir die oder verkaufen wir die? In dem vorliegenden Streitfall ging es darum, dass es insgesamt 3 Erben gab und einer dieser 3 Erben sich dazu entschlossen hat, das Gebäude zu übernehmen und hat im ersten Schritt die anderen beiden Erben ausgezahlt. Also das heißt, da hat es einen Geldfluss gegeben, der Erbe hat die anderen beiden Erben ausgezahlt, damit ihm das Gebäude dann im Alleineigentum gehört hat und dann hat dieser eine Erbe, dem dann das Gebäude zu 100% gehört hat, das Gebäude veräußert. Bei diesem Veräußerungsgeschäft ist das Finanzamt dann auf die Idee gekommen, dort das sogenannte private Veräußerungsgeschäft als steuerliche Grundlage zu hinterlegen. Das kannte man früher als Spekulationsgeschäft. Diese sogenannte Spekulationssteuer wollte das Finanzamt an der Stelle erheben und dagegen hat der Erbe geklagt, weil es sich ja hier jetzt nicht darum gehandelt hat, dass er ein Objekt gekauft hat, was er dann innerhalb kürzester Zeit wieder verkaufen wollte, sondern laut seiner Auffassung ging es darum, er hat das Gebäude geerbt und wollte dann sein Erbe veräußern. Das Ganze wurde in der ersten Instanz verloren. Also das heißt, zuerst hat das Gericht dem Finanzamt zugestimmt und dann ist dieser Erbe vor den Bundesfinanzhof gezogen. Und dort gab es jetzt ein ganz, ganz entscheidendes Urteil, was auf jeden Fall für zukünftige Fälle dann Einfluss haben wird. Und zwar hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass es sich in dem vorliegenden Fall nicht um ein Spekulationsgeschäft handelt, sondern dass hier im vorliegenden Fall eine Immobilie direkt nach dem Erbfall verkauft wurde, auch wenn vorher die anderen beiden Erben ausgezahlt worden sind und in diesem Zusammenhang dann keine Steuer anfällt. Das bedeutet, dass ab sofort in solchen Fällen keine Veräußerungsgewinne versteuert werden müssen, sondern die Erben, die Immobilien vererbt bekommen, an der Stelle die Möglichkeit haben, die Immobilien direkt steuerfrei zu veräußern. Das ist definitiv ein Riesenhighlight in der Immobilienbranche, was auf jeden Fall dazu führen wird, dass der ein oder andere sich doch deutlich schneller damit befassen wird, ob eine Immobilie verkauft werden kann, weil einfach mehr Geld im eigenen Portemonnaie hängen bleibt und man an dieser Stelle keine Spekulationssteuer zahlen muss. Also, ganz, ganz wichtiges Urteil. Wir werden unten in die Shownotes auch nochmal das genaue Aktenzeichen dieses Urteils verlinken und die Pressemitteilungen, die wir da bekommen haben, damit ihr das auch für euch nochmal nachlesen könnt.
Investiere klug, finanziere smart. Unsere Experten von R&G stehen bereit, um dir den Weg zur maßgeschneiderten Baufinanzierung zu ebnen. Besuche uns jetzt für eine unverbindliche Beratung.
Weiter geht's mit der aktuellen Entwicklung bei der KfW. Auch da ist es in den letzten Wochen ziemlich turbulent gewesen. Gerade für Leute, die sich mit dem Thema Neubau auseinandergesetzt haben, sind hier einige sehr, sehr kurzfristige Änderungen passiert, die jetzt aber anscheinend erstmal ein Ende gefunden haben, sodass man jetzt, wenn man sich mit dem Thema Neubau beschäftigt, erstmal wieder Planungssicherheit hat. Und zwar geht es jetzt hier ganz konkret um den 261er Wohngebäudekredit der KfW. Da ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass die Mittel erschöpft gewesen sind. Hier in Nordrhein-Westfalen hat die NRW-Bank für die Zwischenzeit ein Ersatzdarlehen auf den Weg gebracht, was man in der Zwischenzeit nutzen konnte, damit man nicht ganz ohne Förderung dasteht. Aber jetzt sind die KfW-Programme wieder am Laufen und der Bundeshaushalt hat hier auch erstmal etwas über 700 Millionen bezuschusst. Also das heißt, jetzt sind die Töpfe erstmal wieder, naja, einigermaßen zumindest gefüllt und man kann jetzt wieder die Kredite beantragen. Und wobei handelt es sich jetzt hier ganz konkret? Also das sind sogenannte Förderkredite, die ich immer dann in Anspruch nehmen kann, wenn ich ein Haus oder eine Wohnung entweder energieeffizient sanieren möchte oder auch bauen möchte. Wichtig ist, dass wir hier über die Wohneinheiten sprechen. Also das heißt, je nachdem, wie viele Wohneinheiten es in dem Gebäude gibt, danach berechnet sich auch die maximale Förderhöhe je Kredit. Und zwar ist das Ganze pro Wohneinheit auf 150.000 Euro gedeckelt. Der charmante Vorteil bei diesem Kredit ist, dass wir zwischen 5 oder bis zu 45% als Tilgungszuschuss erhalten können und neben diesem Tilgungszuschuss und einem zinsgünstigen Darlehen auch noch zusätzliche Förderungen möglich sind, wie zum Beispiel das Thema der Baubegleitung, weil man ja für diesen Energiekredit auch einen Energieeffizienzexperten benötigt. Warum ist das Ganze so interessant? Also nicht nur für das Thema Neubau, wenn ich heute ein energieeffizientes Haus bauen möchte, sondern wir erleben das ja in unserem täglichen Baufinanzierungsgeschäft auch immer wieder, dass Leute mit Objekten zu uns kommen, die einen etwas schlechteren Energieeffizienzstandard haben und aufgrund des neuen Gebäudeenergiegesetzes ja dazu verpflichtet sind, das Gebäude auch energieeffizient zu sanieren. Und da ist natürlich die Frage, ob man für diese ganzen Kosten selber aufkommen muss oder welche Möglichkeiten der Förderung es hier gibt. Und meiner Meinung nach ist ein sehr gern genommenes Sanierungsprogramm für eine Bestandsimmobilie die Maßnahmen, die dann zu einem Effizienzhaus der Stufe 85 führen. Grundsätzlich, das sind jetzt ganz viele Fachbegriffe, die ich da verwende, aber ich versuche mal so ein bisschen Klarheit da reinzubringen. Es gibt bei der KfW verschiedene Effizienzhausstandards und man kann sich eigentlich grundsätzlich merken, dass je kleiner die Zahl wird, also von 85 an runtergerechnet, je kleiner diese Zahl wird, umso energieeffizienter ist ein Gebäude. Wenn wir jetzt im Neubaubereich sind, dann sprechen wir von einem Effizienzhaus der Stufe 40 und ganz, ganz häufig reicht es aber auch schon aus, wenn man Bestandsobjekte hat, die in einen Effizienzhausstandard der Stufe 85 zu bringen. Wir haben da mal ein Beispielobjekt gerechnet und da möchte ich euch mal kurz an ein paar Zahlen teilhaben lassen. Bei dem vorliegenden Objekt handelt es sich um einen aktuellen Energiestandard der Stufe G und man kann auch sagen, dass dieses Objekt aktuell einen Energieverbrauch im Monat hat, also für Wärme und Strom, also Betriebskosten, Energiekosten von 357 Euro im Monat. Und wenn man dieses Gebäude jetzt in den Energiestandard 85 bringt, dann erreichen wir anstatt einer aktuellen Energiestufe der Stufe G, würden wir dann in den Bereich A kommen. Das bedeutet eine Veränderung des Energiebedarfs von 86%. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, in einer Bestandsimmobilie macht es oft Sinn, sich diesem Standard anzunähern, weil wir ja hier schon einen enormen Sprung gemacht haben und es oft gar nicht notwendig ist, das Ganze bis zu einem Energiehaus 40 zu bringen, weil da einfach die Sanierungskosten auch nochmal ein ganzes Stück höher sind, um die aktuellsten Bedingungen zu erfüllen. Aber oft reicht es auch schon, in den Standard 85 zu gehen. Bei dem konkret vorliegenden Objekt haben wir jetzt hier insgesamte Investitionskosten für die Sanierung, also das ist Dach, Fassade, Fenster und Heizung, die jetzt hier angefasst werden, von 114.000 Euro. Und jetzt kommt der schöne Vorteil, bei diesen Sanierungen gibt es insgesamt 22.000 Euro Förderung, sodass ich also am Ende bei 91.000 Euro Eigenanteil im Prinzip hängen bleibe oder knapp 92.000 Euro, die ich dafür brauche, um das Gebäude in diesen neuen Standard zu bringen. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass vorher monatliche Kosten angefallen sind von 357 Euro im Monat, also einfach für die Heizung und um das Gebäude warm zu bekommen. Und das Schöne ist, dass wenn wir jetzt das Gebäude saniert haben, wir am Ende noch Energiekosten haben von 129 Euro. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, woher weiß der Markt das so genau? Warum kann der die Werte da so genau benennen? Das Ganze können wir in einem sogenannten Sanierungsfahrplan ganz genau ermitteln. Also das heißt, man kann genau sehen, welche Maßnahmen zu welcher Energieeinsparung führen werden und wir können daraus auch ermitteln, wie hoch dann hinterher der Energiebedarf des Gebäudes sein wird und daraus natürlich dann auch ableiten, wie hoch die monatlichen Kosten sind. Das heißt also, wenn wir jetzt mal hier rund von 200 Euro im Monat Ersparnis rechnen, dann ist es halt gar nicht so unrealistisch, dafür auch etwas über 92.000 Euro in die Hand zu nehmen, weil wir haben ja einen doppelten Effekt. Wir haben zwar ein Darlehen, was wir dafür aufnehmen müssen, um diese Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Das Darlehen kostet uns natürlich auch monatlich etwas Geld, aber wir haben ja auf der anderen Seite auch gleichzeitig eine Fixkosteneinsparung von über 200 Euro, weil wir dann, nachdem wir das Gebäude saniert haben, ja auch weniger Geld für die Bewirtschaftung des Objektes benötigen. Das heißt also, so eine Planung einer Sanierung ist auf jeden Fall sinnvoll und man sollte das Ganze mal für sich durchrechnen, ob das Ganze nicht auch für einen selbst in Frage kommt, wenn ich schon eine Immobilie im Bestand habe. Das angesprochene KfW-Programm kann man auf jeden Fall dafür nutzen und da gibt es halt verschiedene Zinssätze. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass diese Zinssätze immer von der aktuellen Situation gerade abhängig sind. Wir haben jetzt heute Anfang März und wir liegen jetzt gerade, um einfach mal eine Kondition zu nennen, bei einer 10-jährigen Zinsbindung und einer Laufzeit von 30 Jahren liegen wir aktuell bei einem Zinssatz von 2,64. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der aktuelle Baufinanzierungszins um die 4% liegt, dann ist das definitiv ein riesengroßer Zinsvorteil, den ich dafür nutzen kann, um meine Immobilie zu sanieren. Wenn man sich jetzt fragt, ja, wie kann ich denn für mich selber berechnen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, dann werde ich euch dafür auch mal hier in die Shownotes den KfW-Rechner integrieren. Das ist der KfW-Sanierungsrechner, bei dem man einfach mal die Daten seines eigenen Gebäudes eingeben kann und auch eine ungefähre Kalkulation schon mal dafür bekommt, was kostet es mich denn, wenn ich das Dach saniere oder wenn ich die Fassade saniere und welchen Energieeffekt erziele ich denn dadurch. Ich finde diesen KfW-Sanierungsrechner persönlich echt genial, weil der einen ersten Überblick darüber gibt, welche Kosten auf mich zukommen, aber gleichzeitig auch, welche Energieeinsparungen damit einhergehen. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine Immobilie im Bestand habt und ihr so oder so eine Sanierung für euch geplant habt, um das Objekt mal energieeffizient anzufassen, dann macht es Sinn, sich mit diesem Sanierungsrechner mal ein bisschen zu beschäftigen, dort mal verschiedene Szenarien auszurechnen und zu gucken, ob sich das Ganze für einen selber nicht lohnt. Solltet ihr gerade dabei sein, eine Baufinanzierung prüfen zu wollen und ihr seid euch nicht ganz sicher, welche Sanierungen da genau sinnvoll sind, um euer Objekt auf den nächsten energetischen Stand zu bringen, dann sprecht uns gerne an. Wir haben eine Software dafür, um euch genau zu zeigen, welche Sanierungsmaßnahmen welchen Effekt erzielen und können euch dann auch sagen, ob das Ganze sinnvoll ist und welche Kosten damit verbunden sind. Und damit möchte ich auch schon zum letzten Part unseres heutigen Podcasts kommen, nämlich der aktuellen Zinsentwicklung, wie sich der Baufinanzierungszins in den letzten Wochen und Monaten so entwickelt hat und was unsere persönliche Einschätzung ist, wo es in den nächsten Monaten hingehen wird. Den Tiefpunkt im Baufinanzierungszins in den letzten Monaten haben wir eigentlich genau am 28.12. erreicht. Das Schöne ist, ich hatte ja schon mal in einem YouTube-Video von uns angekündigt, wo man die Pfandbriefe verfolgen kann, also dass man in etwa sehen kann, wo der Baufinanzierungszins gerade liegt. Und da sieht man ganz deutlich, dass am 28.12. ja der unterste Punkt erreicht wurde, und zwar bei einem Zinssatz von 2,82. Das ist natürlich nicht der Baufinanzierungszins, sondern auf diese 2,82 kommt dann immer noch mal die Bankenmarge obendrauf, die Bank dafür nimmt, dass sie den Baufinanzierungskredit vermittelt. Und der schwankt je nach Bank zwischen 0,5 bis 1%. Also das heißt, wir hatten hier ja fast Zinssätze von Anfang 3%, die man schon wieder vermitteln konnte. Und ja, das ist uns in der Baufinanzierung auf jeden Fall aufgefallen, weil wir Anfang Januar deutlich mehr Baufinanzierungsanfragen wieder hatten, als wir noch so im November rum oder Anfang Dezember hatten, weil einfach der Zins sich nach unten entwickelt hat und man konnte eine klare Tendenz erkennen, dass der Zins auf jeden Fall weiter nach unten geht. Nach dem Jahreswechsel hat sich das Ganze dann wieder etwas gedreht. Also Anfang des Jahres ging der Baufinanzierungszins dann immer weiter nach oben. Die erste Spitze, die haben wir so circa Ende Januar am 25.01. erreicht. Da lagen wir bei den Pfandbriefen dann bei 3,15. wie gesagt, plus die Bankmarge, die dann nochmal oben drauf kommt, also rechnet auch hier nochmal 0,5 bis 1% oben drauf, dann lagen wir dort auch bei einer 3,65 oder bei einer knappen 4, die wir da als Baufinanzierungszins anbieten konnten. Und dann ging es erstmal wieder ein Stückchen nach unten. Und aktuell verfolgen wir eigentlich so eine ziemliche Seitwärtsbewegung, wobei in den letzten Tagen der Baufinanzierungszins auch wieder etwas nach unten gegangen ist. Und das ist jetzt unser Ausblick, was vermuten wir, wo der Baufinanzierungszins hingehen wird. Aufgrund der aktuellen politischen Dinge, die da so in Amerika passiert sind und auch von der Notenbank angekündigt worden sind, dass die Leitzinsen dort wieder etwas sinken sollen. Da haben wir ja auch hier von der Europäischen Zentralbank eigentlich ein klares Signal bekommen, dass man hier auch versucht, den Leitzins wieder etwas zu senken. Deshalb gehen wir stark davon aus, dass die Baufinanzierungszinsen sich erstmal weiter seitwärts entwickeln werden, aber dann doch schon etwas wieder die Nase nach unten richten werden. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt dauerhaft über 4% liegen werden, also zwischen 4,5 und 5% liegen werden, sondern dass wir eher die Tendenz haben, Anfang 4 oder Ende 3. Ich glaube, das wird jetzt erstmal so ein Maß sein, in das wir uns einpendeln werden. Aber, das kann ich jetzt auch schon sagen, wir werden euch jetzt regelmäßig auf dem Laufenden halten. Wir werden solche Newsfolgen immer mal wieder zwischendurch einbauen, weil wir das als Feedback bekommen haben, dass die Leute gesagt haben, sie wollen mehr davon hören, was aktuell in der Baufinanzierungswelt oder in der Immobilienwelt passiert. Und das möchten wir natürlich durch solche Informationen gerne mit euch teilen. Wenn ihr also konkrete Wünsche habt zu Themen, die ihr gerne in diesem Podcast regelmäßig hören wollt, dann lasst uns bitte daran teilhaben, schreibt uns eine kurze Nachricht, antwortet uns bei WhatsApp oder bei Instagram und dann werden wir das auf jeden Fall mit in die nächsten Podcast-Folgen einbauen. In Zukunft geht es jetzt in der nächsten Folge mit einem sehr, sehr spannenden Thema auch weiter. Ich habe da einen neuen Podcast-Partner gewinnen können, mit dem ich Ende diesen Monats einen Podcast aufnehmen werde zu dem Thema Familienpoolgesellschaften. Also das wird besonders für die Investoren von euch sehr interessant sein, um einfach mal ein paar Gestaltungsmöglichkeiten kennenzulernen, wie man die Objekte in, ich sage jetzt mal GbR-Form oder auch in vermögensverwaltenden GmbHs strukturieren kann und welche Vorteile damit einhergehen. Da habe ich einen absoluten Experten gewinnen können, der uns da Rede und Antwort stehen wird. Wenn ihr da spezielle Fragen im Vorfeld habt, lasst uns diese gerne zukommen, dann kann ich die in dem Interview gerne für euch stellen. Wenn ihr in Zukunft keine spannenden Immobilienthemen oder Off-Market-Deals verpassen wollt, dann möchte ich euch an dieser Stelle unbedingt unseren WhatsApp-Kanal ans Herz legen. Wir haben dort mit den besten Immobilienmaklern aus unserer Region einen Kanal gegründet und haben dort die Mehrwerte für euch geschaffen, dass in Zukunft dort die spannenden Objekte zuerst online gehen, bevor sie auf den offiziellen Portalen zu finden sind. Wenn ihr also gerade auf der Suche nach einer Immobilie seid, schaut mal unten in die Shownotes rein, da verlinken wir unseren WhatsApp-Kanal, auf dem wir immer wieder spannende Off-Market-Deals präsentieren werden. Das soll es gewesen sein für heute. Unsere nächste Folge hört ihr wieder nächste Woche Donnerstag, 5.30 Uhr wird sie veröffentlicht und dann geht's weiter mit spannenden Immobilien- und Investment-News.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.